D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Was Demokratie ist, hat uns Professor Nida Rümelin zum Auftakt unserer Reihe aus dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung bereits dargelegt. Im zweiten Teil kommt jetzt Professor Horst Dreyer zu Wort. Auch er sprach auf der Tageskonferenz der Universität Bielefeld am 1. Februar, an dem wir diese Sendung aufgezeichnet haben. Professor Dreyer hat an der Universität Würzburg einen Lehrstuhl für Rechtsphilosophie sowie Staats- und Verwaltungsrecht und ist außerdem Herausgeber eines dreibändigen Werkes, das Kommentare zum Grundgesetz enthält. Dreyer beschäftigt sich fortlaufend mit Fragen zur Demokratie, insbesondere mit dem Mehrheitsprinzip, mit dem Rechtsstaat und den Grundrechten, dem Parlament als zentralen Ort der Souveränität und mit neuen sozialen Bewegungen. Heute geht es konkret um die direkte Demokratie in Abgrenzung zur repräsentativen. Dreyer stellt in der folgenden Dreiviertelstunde Pro und Contra der beiden Staatsformen in ihren feinen Verästelungen vor.
Direkte Demokratie im Grundgesetz mit einem Fragezeichen versehen. Das Fragezeichen stammt daher, dass man sich zunächst fragen muss, gibt es so etwas wie direkte Demokratie im Grundgesetz überhaupt? Und wenn ja, in welcher Ausgestaltung? Und wenn nein, warum nicht? Ich hoffe, Sie haben alle ein Handout, sagt man, glaube ich, heute. Früher haben wir das Gliederung genannt. Also Sie haben ein Blatt mit der Gliederung und hinten drauf sind ein paar einschlägige Normen des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung, auf die ich zu sprechen kommen werde. Und Sie entnehmen dieser Gliederung, dass ich, wie man es vielleicht von einem Juristen nicht anders erwarten kann oder vielleicht auch in positiver Weise erwartet, der Jurist versucht zunächst mal, seine Begriffe zu klären und vorzulegen. Da müssen wir repräsentative und direkte Demokratie voneinander unterscheiden. Wenn Demokratie im Kern eine Form kollektiver Selbstbestimmung ist, im Sinne von Autonomie des politischen Gemeinwesens, das den Vorzug hat, dass möglichst viele Menschen im Einklang mit ihrem eigenen individuellen Willen leben können, dann bedarf Demokratie eines formalisierten Verfahrens, das die verbindliche Ermittlung dieser Einzelwillen erlaubt. Im modernen Großflächenstaat, anders als in antiken Polis oder in kleinen Stadtrepubliken, im modernen Großflächenstaat kommt die Ermittlung eines solchen Willens ohne repräsentative Vermittlung nicht in Betracht. Repräsentative Demokratie, auch mittelbare Demokratie genannt, ist eine Form, in der die Bürger die Entscheidungsfindung so organisieren, dass sie gewählte Vertreter mit der Aufgabe betrauen, also die Vertretungskörperschaften, also etwa das Parlament, Landtage, Bundestage mit der Aufgabe betrauen, diese notwendigen Sachentscheidungen zu treffen. Die gewählten Abgeordneten handeln für das Volk, das aber auch in dieser Ausgestaltung Ursprung und Träger der Staatsgewalt bleibt, beziehungsweise so angesehen wird. Deswegen gibt es, anders als das etwa Karl Schmitt propagiert hat, keinen Konflikt und keinen Widerspruch zwischen dem Gedanken der Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie. Die direkte Demokratie, auch unmittelbare oder plebiszitäre Demokratie genannt, ich bevorzuge allerdings die Terminologie direkte Demokratie, zeichnet sich dadurch aus, dass die Sach- oder auch die Personalentscheidungen durch das Volk selbst gefällt werden, es also der Vermittlung durch Repräsentanten nicht bedarf. In diesem zunächst noch weiten Sinne umfasst direkte Demokratie sowohl etwa die unmittelbare Volkswahl von Amtsträgern, also etwa in den USA und der Schweiz die Direktwahl der Richter oder das historische Beispiel Athen, von dem wir gehört haben. Vor allen Dingen aber meint man mit direkter Demokratie die Entscheidung von Sachfragen durch die Bürger selbst, etwa in Gestalt von Abstimmungen oder von Volksentscheidungen auf Landesebene. Ich will mich im Folgenden, ich von direkter Demokratie spreche, nur auf diesen letztgenannten Aspekt beschränken, will also unter direkter Demokratie die Sachentscheidung durch das Volk verstehen. Volksgesetzgebung könnte man auch sagen. Neben diesen beiden Grundformen gibt es eine ganze Reihe von anderen Formen und auch anderen Terminologien. Das verbreiteste ist wahrscheinlich das Plebiszit oder auch eben die Redeweise von der plebiszitären Demokratie. Ich halte das für keine glückliche begriffliche Wahl. Zum einen schwingt bei Plebs immer sozusagen ein etwas Abfälliges wieder, wenn man von der Plebs redet und dann von der plebiszitären Demokratie. Das ist das eine Argument. Und das zweite und vielleicht wichtigste, Plebiszite im strengen technischen Sinne sind die nachträgliche Befragung des Volkes über eine Einzelfallentscheidung. Begegnet besonders im Völkerrecht als Territorialplebiszit und hat so einen schlechten Leumund, zu Recht einen ganz schlechten Leumund daher, dass von dieser Möglichkeit insbesondere Napoleon III., aber auch Hitler Gebrauch gemacht haben, indem sie das Plebiszit als ein willfähriges Instrument für sozusagen zäsaristisch, zum Teil sicher auch terroristisch erworbene Zustimmung eingesetzt haben. Deswegen denke ich, man sollte besser von direkter Demokratie und nicht von plebiszitärer Demokratie sprechen. Eine weitere Form, die ich aber auch nicht ins Zentrum stellen will, ist das Referendum. Mit dem Referendum bezeichnet man in der Regel nachträgliche Volksabstimmungen über vom Parlament beschlossene Vorlagen. Eine ganz klassische Version ist das Verfassungsreferendum. Also etwa keine Änderung der Verfassung ohne Zustimmung des Volkes. Dann wird eine vom Parlament oder von anderen Institutionen beschlossene Verfassungsänderung dem Volk vorgelegt zur Entscheidung. Und dann gibt es Volksinitiative, das ist etwa die Möglichkeit im Parlament, also dem Repräsentativorgan, bestimmte Gegenstände zur Befassung vorzulegen und anderes mehr. Wie gesagt, jetzt und im Folgenden geht es allein um den Punkt direkte Demokratie in Form der Sachentscheidung durch das Volk, in der Form der Volksgesetzgebung. Und jetzt lautet die Frage, was sagt das Grundgesetz zu diesem Punkt? Da ist unser zentraler Ausgangspunkt, Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes. Und es lohnt sich, sich den mal ganz kurz, aber doch relativ genau anzugucken. Artikel 20 Absatz 2 beginnt mit dem Satz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist die klassische Formulierung für den Gedanken der Volkssouveränität. Und dann wird es für unsere Frage einschlägig. Sie, also diese Staatsgewalt, wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Der letzte Teil des Satzes mit den besonderen Organen, das ist der Gedanke der Gewaltenteilung oder der Funktionsteilung oder der Gewaltentrennung, wie auch immer Sie wollen. Artikel 20 Absatz 2 Satz 1, der Grundgedanke der Demokratie, Volkssouveränität. Und der erste Teil des zweiten Satzes, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt, benennt die beiden Grundmodi der Ausübung der Staatsgewalt nach demokratischen Grundsätzen. Und die beiden Möglichkeiten stehen normativ gleichrangig nebeneinander. Es gibt keine Abstufung zwischen Wahlen und Abstimmungen in Artikel 20 Absatz 2, auch wenn absurderweise mal ein Landesverfassungsgericht, ich sage aus Schonungsgründen nicht welches, tatsächlich befunden hat, weil in der Landesverfassung genau wie im Grundgesetz die Wahlen zuerst stehen und die Abstimmungen danach kommen, seien die Wahlen wichtiger als die Abstimmungen. Das ist sozusagen Methodenlehre aus dem Kindergarten. Das kann man im Grunde genommen nicht ernst nehmen. Beide Modi stehen, wie die Grundgedanken des Artikel 20 ohnehin, insofern auch in einem besonderen Rang, nicht nur weil sie in der Verfassung stehen, die ja ohnehin einen besonderen Rang innehat, sondern auch, weil der Artikel 20, genauer gesagt die Grundsätze des Artikel 20, durch Artikel 79 Absatz 3 der sogenannten Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes so intensiv geschützt sind, wie sonst keine anderen Gegenstände der Verfassung, außer dem Artikel 1, der dem gleichen Schutz unterfällt. Diese Ewigkeitsklausel schützt damit also auch den Gedanken, dass die Staatsgewalt ausgeübt werden kann in Wahlen, also auf repräsentative Art und Weise und durch Abstimmungen. Und die Abstimmungen oder das Wort Abstimmungen steht hier für direkte Demokratie. Das ist sozusagen nur ein anderes Wort, ein anderer Terminus. Und die Wahlen sind im Wesentlichen die alle 4 Jahre stattfindenden Wahlen zum Deutschen Bundestag. Wenn die Abstimmungen, also die Sachentscheidungen sind, die an die Stelle der Entscheidung des parlamentarischen Gesetzgebers treten, dann haben wir sozusagen die klare Vorstellung davon, es gibt 2 Möglichkeiten, etwa der Gesetzgebung, nämlich einmal Gesetzgebung durch die parlamentarisch gewählte repräsentative Vertretung und auf der anderen Seite Gesetzgebung durch das Volk selbst. Dass man das in einer Verfassung noch klarer ausdrücken kann, obwohl es im Grundgesetz durchaus hinlänglich deutlich ist, aber noch deutlicher ausdrücken kann, das zeigt die bayerische Verfassung. Da sehen Sie, wenn Sie nochmal auf die Rückseite gucken, untere Hälfte, da sehen Sie, wie in der bayerischen Verfassung dieser Gleichlauf zwischen Gesetzgebung durch die Repräsentativkörperschaft und Gesetzgebung durch das Volk selber gewissermaßen ganz stringent bei der Verfassung durchgehalten worden ist. Artikel 5, die gesetzgebende Gewalt, steht ausschließlich dem Volk und der Volksvertretung zu. Es müsste das besagte Landesverfassungsgericht, das war nicht der Bayerische Verfassungsgerichtshof, eigentlich sagen, in Bayern ist es umgekehrt, da ist die direkte Demokratie wichtiger, weil die ja am Anfang steht. Ja? Was man auch mal den Irrsinn dieser Überlegung zeigt. Und dann sehen Sie etwa Artikel 72, die Gesetze werden vom Landtag oder vom Volk, Klammer auf, Volksentscheid, beschlossen und so weiter. Die spannende Frage ist jetzt, wenn das Grundgesetz in Artikel 20 Absatz 2, also die Möglichkeit der direkten Demokratie kennt, mit dem Wort Abstimmungen, kennt es denn auch Formen der Ausübung der gesetzgebenden Gewalt durch das Volk? Und da werden gerne einige besondere Vorschriften des Grundgesetzes genannt, wie zum Beispiel Artikel 29, Neugliederung des Bundesgebietes, oder Artikel 118 oder Artikel 118a. 118a und 29 sehen Sie in Auszügen wieder auf der Rückseite der Gliederung. Das seien, das können Sie auch heutzutage noch in einigen Staatsrechtslehrerbüchern und auch in einigen Grundgesetzkommentaren lesen, allerdings nicht in meinem, das seien die ganz wenigen Möglichkeiten direkter Demokratie, also von Abstimmungen, die das Grundgesetz kenne. Das stimmt nicht. Warum nicht? Diese Möglichkeiten nach Artikel 29 oder auch 118, 118a sind keine Akte der Volksgesetzgebung im Sinne eines Alternativverfahrens zur Gesetzgebung durch das Parlament, sondern es sind Territorialplebiszite. Es stimmt nicht das gesamte Bundesvolk über eine Frage ab und gießt sie in Gesetzesform, sondern es stimmen die von diesen Maßnahmen betroffenen Teilvölker ab, was aber etwas ganz anderes ist. Außer diesen fälschlicherweise angenommenen Möglichkeiten direkter Demokratie finden Sie aber im gesamten Grundgesetz nichts, was die mögliche Form der Abstimmung, die in Artikel 20 Absatz 2 niedergelegt ist, tatsächlich zu einem konkreten Anwendungsfall führt. Das bedeutet also, das Grundgesetz kennt zwar die Möglichkeit, aber es kennt keinen Anwendungsfall der direkten Demokratie. Das ist insofern etwas erstaunlich, oder das kann jedenfalls erstaunen, als ein kleiner Seitenblick auf die Landesverfassungen zeigt, dass mittlerweile, das war nicht von Anfang an so, dass mittlerweile alle 16 Bundesländer Formen direkter Demokratie, klassischerweise Volksbegehren und Volksentscheid, kennen. Nur das Grundgesetz selber kennt außer dem Wort Abstimmungen etwa kein institutionalisiertes Verfahren zur Umsetzung dieser Abstimmungen. Ganz anders als die ausführlich im Grundgesetz geregelten Entscheidungsverfahren der repräsentativen Demokratie. Artikel 38 fortfolgend, Wahlgrundsätze, Zusammensetzung des Parlaments und vieles andere mehr. Der Umstand, dass alle 16 Landesverfassungen Formen direkter Demokratie kennen, repräsentativ etwa die bayerische Variante, zeigt aber, dass auch das Grundgesetz diese Form kennen kann oder bestätigt die Interpretation noch einmal und dass auch im Grundgesetz solche Formen eingeführt werden könnten. Ich sage das nur sicherheitshalber, weil noch bis vor so 10, 15 Jahren auch von manchen Staatsrechtslehrern die These vertreten wurde, das Grundgesetz würde Formen direkter Demokratie im Grunde genommen kategorisch ausschließen. Wenn das der Fall wäre, wären alle Bestimmungen in den Landesverfassungen aber ebenfalls grundgesetzwidrig, weil ein Korrespondenzverhältnis zwischen Artikel 79 Absatz 3 und Artikel 28 Absatz 1 bindet die Grundstruktur der Verfassung in den Bundesländern an die Grundsätze der verfassungsmäßigen Ordnung des Grundgesetzes. Diese These vertritt heute praktisch keiner mehr, sodass eigentlich auch niemand heutzutage mehr sagt, es sei vom Grundgesetz selber ausgeschlossen, dass es Formen direkter Demokratie aufnehmen könnte, etwa in der Art und Weise, wie das die 16 Bundesländer getan haben. Deswegen ist jetzt die Frage eigentlich nicht mehr die Constitution une lata, was sagt das Grundgesetz? Das haben wir geklärt. Das Grundgesetz sagt, es gibt als Grundmodi der Ausübung der Staatsgewalt Wahlen und Abstimmungen. Abstimmungen in Form direkter Demokratie, führt das aber nicht weiter aus und kennt keinen Anwendungsfall. Und um etwa ein Volksgesetzgebungsverfahren auf Bundesebene möglich zu machen, müsste die Verfassung geändert werden. Sagt aber mittlerweile niemand mehr, dass eine solche Verfassungsänderung nicht zulässig wäre, sodass wir jetzt bei der verfassungspolitischen Frage, also de constitutione ferenda sind, gibt es Argumente pro und contra der Einführung solcher direkt demokratischer Elemente auf der Ebene des Grundgesetzes. Und da häufen sich jetzt gewissermaßen zunächst mal oder türmen sich zunächst mal die Bedenken. Und ich habe Ihnen ohne Anspruch auf Vollständigkeit hier mal 5 Argumente oder 5 Topoi genannt, die normalerweise bei Debatten über die direkte Demokratie eine Rolle spielen. Ganz prominent, deswegen auch am Anfang, es seien die Weimarer Erfahrungen. Wir hätten aus Weimar gelernt und Weimar habe gezeigt, dass die direkte Demokratie, die in Weimar auf der Ebene der Reichsverfassung möglich war und von der es auch Anwendungsfälle gab, dass die gewissermaßen zum Untergang dieser ersten deutschen Demokratie und deutschen Republik beigetragen habe. Und die Weimarer Erfahrungen sprechen eben dafür, dieses Experiment zu wiederholen. Dagegen spricht allerdings schon, dass es in den 14 Jahren der Existenz der Weimarer Reichsverfassung oder der Weimarer Republik bis zum bekannten Jahr 1933 ganze 2 Volksentscheide gegeben hat, nämlich zum Jankplan und zur Fürstenenteignung 1926 und 1929, beide im Übrigen erfolglos gewesen sind und von daher 2 Volksentscheide sicherlich nicht ursächlich für das Scheitern der Weimarer Reichsverfassung gewesen sind. Wenn man sich die Ereignisse kurz vergegenwärtigt, müsste man als erstes fragen, warum denn eigentlich gerade Volksabstimmungen besonders zerstörerisch gewesen sein sollten. Wenn man sich die Bilder anguckt der Straßenschlachten etwa 1932, 33 und sich die Berichte dazu anguckt, dann waren das Wahlkämpfe oder Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Wahlkämpfen für die Wahl zum Reichstag, also für repräsentative Verfahren. Und letztlich gescheitert ist die erste Deutsche Republik schlussendlich in einer Selbstentmachtung, insbesondere durch das Ermächtigungsgesetz, das der Reichstag beschlossen hat am 23. März 1933. Und wenn man aus Erfahrungen Konsequenzen ziehen will für die Verfassung, dann wäre, wenn man dieser Logik folgen will, die richtige Konsequenz zu sagen, wir dürfen keine repräsentativen Versammlungen mehr wählen, denn die beschließen sowas wie das Ermächtigungsgesetz, sogar mit 2/3-Mehrheit, wenn die auch nicht mehr formell korrekt war. Also sind die Weimarer Erfahrungen eigentlich kein Argument. Weimar ist eigentlich sogar fast nie ein treffendes Argument, sondern immer mehr eine Legende. In das Reich der Legenden gehört auch der mit den Weimarer Erfahrungen eng verzahnte mahnende Hinweis in Gestalt des bekannten Diktums von Theodor Heuss, die direkte Demokratie sei eine Prämie für jeden Demagogen. Das ist zweifelsohne sehr gut und sehr eingängig formuliert. Frisst sich sofort fest. Aber worin besteht eigentlich die empirische Evidenz dieser Aussage? Einen empirischen Beleg dafür gibt es nicht. Warum sollten Volksabstimmungen leichter manipulativ zu beeinflussen sein als Wahlen oder als Abstimmungen in Repräsentativkörperschaften? Das ist das eine. Das zweite, Max Weber hat in Politik als Beruf, wie ich finde, ganz richtig und treffend, wenn auch sehr pointiert zugespitzt, ganz richtig gesagt, die Demokratie sei ein wesentliches Element des politischen Kampfes. Das gehöre einfach mit dazu, zum öffentlichen Streit der Meinungen und zum Austrag der Konflikte zwischen verschiedenen Parteien. Und dann muss man sich vielleicht auch nochmal deutlich machen, und dafür haben wir Anschauungsmaterial in den letzten Wochen, dass man keineswegs sagen kann, dass Wahlkämpfe für repräsentativ zu wählende Vertretungskörperschaften oder repräsentativ zu wählende Präsidenten weniger emotional, weniger demagogisch und weniger polarisierend wären von Haus aus als etwa direkte Sachentscheidungen. Der amerikanische Wahlkampf um das Präsidentenamt zeigt da einiges an Anschauungsmaterial. Und die empirischen Befunde, etwa in Bayern oder in der Schweiz, wo man einige empirische Befunde hat zur Volksgesetzgebung, tragen dazu ebenfalls nichts bei. Wenn es etwa in der Geschichte der Bundesrepublik außerordentlich auffühlende und polarisierende Bewegungen gegeben hat, dann waren das meist solche Entscheidungen, wo den relevanten politischen Gruppen ein Ventil fehlte, während einer laufenden Wahlperiode ihrem Anliegen zur Durchsetzung zu verhelfen. Die großen und von uns heute, glaube ich, nicht hinlänglich gewürdigten Konflikte um die Wiederbewaffnung in den 50er Jahren und auch dann nochmal bei den Notstandsgesetzen in den 60er Jahren bringen das relativ deutlich zum Ausdruck. Das waren enorm polarisierte, auch emotionalisierte Konflikte, aber eben ohne ein Ventil. Also gab es nichts anderes, als das mit Großdemonstrationen und so weiter zu thematisieren. Also von daher, Prämie für jeden Demagogen ist eigentlich ein Argument, das ins Leere läuft und im Übrigen auch die Entscheidungsfindung bei repräsentativer Struktur verkennt.
Direkte Demokratie im Grundgesetz. Um diese Fragestellung dreht sich diesmal der Hörsaal mit dem Referenten Professor Dreyer von der Universität Würzburg. Veranstalter der Tageskonferenz war das Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Uni Bielefeld.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Schlechthin zentrales Versatzstück kritischer Stellungnahmen zum Thema direkte Demokratie ist, ich sag mal, die mal als Sorge und mal als Vorwurf formulierte These, dadurch werde das Parlament geschwächt. Nun ist richtig, dass das Parlament einen Konkurrenten bekommt. Erinnern Sie sich nochmal an den Gleichlauf der normativen Bestimmungen in der Bayerischen Verfassung. Es gibt jetzt nicht mehr nur einen Gesetzgeber, es gibt zwei. Und die können naturgemäß in Konkurrenz zueinander treten. Und der eine kann etwas versuchen durchzusetzen, was der andere nicht für opportun hält. Aber ich würde das nicht als Schwächung bezeichnen. Erstens ist es normalerweise so, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und die Anstrengungen eher positiv beeinflusst. Zum Zweiten könnte man von Schwächung ja rein logisch schon nur dann reden, wenn man eine Vorstellung hat einer prästabilierten Harmonie, in der die repräsentative Demokratie den Vorrang hat vor der direkten Demokratie. Einen solchen normativen Vorrang gibt es aber nicht. Es gibt natürlich den faktisch empirischen Tatbestand, dass in modernen, komplexen Großflächenstaaten die Form der direkten Demokratie niemals die Last der täglichen Gesetzesarbeit etwa des Bundestages tragen könnte. Eine absurde Vorstellung, dass wir durch Volksgesetzgebung in einem Jahr 2000 Seiten des Bundesgesetzblattes füllen würden. Ganz absurd. Aber dieses faktisch-statistische Element schlägt ja nicht durch auf die normative Vor- oder Nachrangigkeit, die gibt es nicht. Es gibt einen normativen Gleichklang. Die bayerische Verfassung zeigt es sehr schön. Und von daher kann ich nicht finden, dass ein anderer potenzieller Autor des Gesetzgebungsprozesses, nämlich jetzt nicht etwa der Bundestag, sondern auch das Bundesvolk, die repräsentative Demokratie und das Parlament schwächen könnte. Ich glaube eher sogar, dass die Fähigkeit des Parlaments zur, ich glaube, die Politologen sagen seit vielen Jahren, zur Responsivität auf Anliegen aus der Bevölkerung gesteigert werden könnten, wenn man weiß, dass es einen potenziell anderen Autor der Gesetze gibt oder jedenfalls geben könnte. Ein weiteres, ich sage jetzt mal, eher Schreckgespenst in dem Argumentationsarsenal gegen die direkte Demokratie ist die Herrschaft der aktivistischen Minderheit. Die unweigerlich drohe, wenn Instrumente der direkten Demokratie eingeführt oder ausgebaut würden. Dann würden wir nämlich plötzlich alle von Minderheiten regiert und nicht mehr von Mehrheiten, weil die aktivistische Minderheit, die sich des Instruments der direkten Demokratie bedient, ein ganz partikulares Interesse aufnimmt und dann, weil der Rest der Bevölkerung gewissermaßen apathisch dem zusieht, das einfach durchsetzt. Und dann haben wir ganz schlimme, sehr egoistische, überhaupt nicht universale und verallgemeinerbare Zustände. Richtig ist natürlich, dass das Anliegen, das mit Instrumenten der direkten Demokratie aufgegriffen wird, häufig zunächst von Gruppen aufgegriffen wird. Ich glaube aber, bei den meisten Gesetzgebungsverfahren ist das nicht anders. Aber es ist noch viel schlimmer. Wir werden nämlich, das ist ein reines Rechenexperiment, auch in der repräsentativen Demokratie, jedenfalls in der realen Parteiendemokratie, in der wir leben, von Minderheiten regiert. Das ist ein ganz einfaches Rechenexempel. Wenn die Wahlbeteiligung bei 66% liegt, was zurzeit als anständiger Wert gelten kann, und bei dieser Wahl eine Partei, schafft in Deutschland keine, sensationelle 50% schaffen würde, dann werden die Parteileute aus dem Häuschen sein bei so einem Ergebnis. Dann repräsentieren die 33% der Wählerschaft und stellen die Regierung, die Alleinregierung. Und nicht anders ist es natürlich bei Formen direkter Demokratie. Und wer nicht zur Abstimmung geht, hat selber Schuld. Wer schweigt, wer nicht wählt, kann nicht die Legitimität der Zusammensetzung des Deutschen Bundestages angreifen. Und Wahlen werden in ihrem Ergebnis unabhängig von der Prozentzahl der Wahlbeteiligung anerkannt. Es werden im Bundestag auch nicht etwa nur 2/3 der Sitze vergeben, wenn nur 66% zur Wahl gehen, sondern alle 100%. Führung ist bei 40% auch nicht anders. Dass das verfassungspolitisch irgendwann ein ziemlich großes Problem wird oder werden könnte, ist klar. Aber man kann auf der einen Seite, glaube ich, nicht von Minderheitenherrschaft reden, wenn auf der anderen Seite Kraft eines simplen Rechenexperimentes bei der repräsentativen Demokratie die Mehrheitsregierung in aller Regel auch eine Minderheit der gesamtwahlberechtigten Bevölkerung repräsentiert. Bei Minderheit kommt noch ein Aspekt hinzu, das sehen manche Kritiker der direkten Demokratie, durchschauen das manchmal selber nicht, dass sie zwei völlig gegenläufige Befürchtungen gegen die direkte Demokratie formulieren. Die eine Befürchtung, die habe ich gerade skizziert, die direkte Demokratie erlaube es aktivistischen Minderheiten, ein partikulares Interesse gegen die apathische Mehrheitsbevölkerung durchzusetzen. Oft, manchmal vom gleichen Autor, wird aber von der direkten Demokratie befürchtet, dass die Mehrheitsbevölkerung mit dem Mittel der direkten Demokratie gewissermaßen Minderheiten marginalisiere. Letztes Beispiel: Minarettverbot in der Schweiz. Da würde ich die Kritiker allerdings nur bitten, sich zu entscheiden, welche Form der Kritik sie nun meinen. Beide gleichzeitig können sie nicht meinen. Und was Schweiz betrifft, das kann man an der Stelle vielleicht gleich einfügen, eines der zentralen Probleme ist, dass in der Schweiz Bundesgesetze nicht der Verfassungskontrolle des Bundesgerichts unterliegen. Die der Kantone ja, aber die Bundesgesetze nicht. Und das gilt eben auch für volksbeschlossene Bundesgesetze in der Schweiz. In Deutschland wäre das ganz anders. Gleichlauf von repräsentativer und direkter Demokratie, etwa auf der Ebene des Grundgesetzes durch Einführung entsprechender Elemente, würde auch bedeuten, dass sowohl die Volksgesetzgebung, also dass die Volksgesetzgebung genauso wie die Gesetzgebung des Parlaments unterhalb der Verfassung steht und etwa nicht plötzlich Verfassungsrang hat und von daher Volksgesetze genauso auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüft werden könnten, würden und müssten, wie die vom Bundestag beschlossenen Gesetze auch. Und dass es da Gesetze gibt, die besten Wissens und Gewissens verabschiedet werden, aber dann dem Verfassungsmäßigkeitstest nicht standhalten, das haben wir bei der Form repräsentativer Demokratie ungefähr 400 Normen, bundesgesetzliche Normen, in den letzten 60 Jahren erlebt. Und natürlich wäre auch die Volksgesetzgebung nicht gefeit davor, Entscheidungen zu treffen, die einer verfassungsrechtlichen Prüfung nicht standhalten. Also auch Volksgesetze stehen unter der Verfassung und unterliegen verfassungsrechtlicher Kontrolle. Letztes Argument gegen die direkte Demokratie, ich wiederhole nochmal, immer als verfassungspolitisches Argument, für das es aber auch Gründe und ich denke auch nachvollziehbare Gründe pro und contra gibt, ist der Distanzverlust. Direkte Demokratie, so der Vorwurf, führe dazu, dass die Bürger praktisch in eigener Sache entscheiden würden, ihre individuellen Positionen ohne Rücksicht auf Verluste für das Gemeinwohl durchsetzen würden. Also Elternteile würden im Volksbegehren zu Kindertagesstätten in ihrem Sinne votieren. Studenten würden in Volksbegehren die Studiengebühren abschaffen, soweit es sie überhaupt noch gibt. Die Autofahrer würden die Pkw-Maut abschaffen und so weiter und so weiter. Also Egoismus, der sich eben im Distanzverlust auswirkt. Als Beweis dafür, dass das so ist, wird häufig auf haushaltswirksame Volksbegehren hingewiesen. Hier, so hört man sehr oft, bestehe die unmittelbare Gefahr, dass die Bürger eben ihre eigenen Steuern senken, diejenigen anderer Bevölkerungsgruppen aber erhöhten, vor allem aber Ausgaben zu ihren eigenen Gunsten forcieren würden. Nach allem, was wir wissen, etwa aus der USA oder aus der Schweiz, bleibt dieser befürchtete negative Effekt für den Haushalt regelmäßig aus. Ganz im Gegenteil gelten namentlich in der Schweiz die Kantone, die finanzwirksame Volksabstimmungen kennen, im Durchschnitt als finanziell gesünder. Also dem Beweis für so etwas fehlt eigentlich die empirische Basis. Und man kann vielleicht noch hinzusagen, eigentlich entbehrt es ja nicht einer gewissen Komik, wenn angesichts einer Milliarden- oder gar billionenschweren Verschuldung auf der Ebene von Bund, Ländern und Kommunen, die bislang ausschließlich von den Repräsentanten der Bürger verursacht worden ist, ausgerechnet die Bürger von finanzwirksamen Entscheidungen ferngehalten werden sollen. Mit welchem Grund auch immer. Und schließlich als letztes Distanzverlust kennt man natürlich auch in der Gestalt der repräsentativen Demokratie. Ich sage nur Stichworte wie Abgeordnetenbesoldung, Parteienfinanzierung, Ämterpatronage oder für die Ältesten unter Ihnen, für die Älteren unter Ihnen, die Jüngeren können damit gar nichts mehr anfangen, aber für die Älteren unter Ihnen ist vielleicht der Name Franz Josef Strauß und das Stichwort Flugbenzin noch in Erinnerung. Zum Stichwort Distanzverlust. Ich kehre die Perspektive um und versuche ein paar Gründe zu geben. Belege habe ich hier geschrieben, aber Sie haben gesehen, ich hatte mich so verliebt in die Gliederungsstruktur, wo die erste Silbe immer B ist. Ja? Begriffe und so B-Denken habe ich gedacht, jetzt muss Belege her. Ich könnte es auch vorsichtiger formulieren, Indizien oder einige kleine Hinweise. Aber ich dachte, das muss jetzt sein, damit es so harmonisch wirkt. Erster Punkt ist, die direkte Demokratie kann da greifen, wo das Parlament versagt oder Entscheidungsdefizite oder Repräsentationsdefizite des Parlaments auftreten. Ich glaube, dass die stetig sinkenden Wahlbeteiligungen auf Bundes- und insbesondere auf Landesebene die Vermutung nahelegen, dass ein immer größerer Teil der Bevölkerung nicht mehr glaubt, das Verhalten der Repräsentanten durch Stimmabgabe in ihrem Sinne irgendwie beeinflussen zu können, welche Gründe das auch immer hat. Aber ich glaube, das ist halt ein Krisenbefund. Das kann die direkte Demokratie natürlich nicht in toto beseitigen. Aber sie kann dafür sorgen, dass sich wiederum die Responsivität der gewählten Abgeordneten erhöht, die Sensibilität für gewisse Fragestellungen, die die Bürger vielleicht umtreiben, aber im politischen Prozess, insbesondere im politischen Parteienprozess, aus Kompromisszwängen, weil der Koalitionsvertrag das nicht anders aussieht, weil man der Opposition nicht etwas zugestehen will, gewissermaßen nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Also soll die Möglichkeit geben, Alternativen zur repräsentativen Demokratie und zur Agenda der repräsentativen Demokratie zu formulieren, was im Übrigen der politischen Lethargie, die ich für das Schlimmste halten würde, und für das Schlimmste halte, die Haltung, ich kann ja doch nichts ändern, das ist tödlich für die Demokratie. Streit ist überhaupt nicht schlimm. Streit muss sein und soll sein. Fundamental, von mir aus auch. Schlimm ist die Haltung der Indifferenz. Die führt zum sukzessiven Absterben der Demokratie. Korrektivfunktion der direkten Demokratie führt das sozusagen noch einen Schritt weiter. Korrektivfunktion heißt, es kann ja Konstellationen geben, die gibt es gar nicht so selten, dass die Bürger oder ein Teil der Bürger, die dann eine Mehrheit hinter sich bringen müssen, sei es Innovation oder Anstoß geben will für neue politische Entscheidungen oder auch befürchtete politische Entscheidungen verhindern will. Ein Beispiel aus Bayern ist die Verhinderung des eben schon mal erwähnten, er ist eben immer gut für solche Geschichten, des schon eben erwähnten Franz Josef Strauß, der in Bayern ein Staatsfernsehen etablieren wollte. Und das ist mit den Mitteln der direkten Demokratie zum Glück verhindert worden. Oder es gibt die Konstellation, dass es bestimmte durch die repräsentative Demokratie festgelegte Entscheidungen gibt, die aber den Bürgern vielleicht nicht weit genug gehen. Beispiel aus Bayern und aus jüngerer Zeit ist der Nichtraucherschutz, der durch das Instrument der direkten Demokratie nochmal sehr stark verschärft worden ist, aber außerordentlich befriedigend gewirkt hat, weil man jetzt sagen muss, ja, das haben wir jetzt so entschieden. Wir, das bayerische Volk, mit ziemlicher Mehrheit. Und von daher hat das auch eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, keine Akzeptanzprobleme. Jedenfalls keine, die irgendwie gravierender werden als Akzeptanzprobleme der Akte direkter Demokratie. Und der letzte Punkt, Oppositionsersatz. Eine funktionierende Opposition, die Alternativen zur Politik der jeweiligen Mehrheit formuliert, die auch kritisch begleitet, immer die Chance auf den Machtwechsel aufrechterhält, ist ein begriffsnotwendiger Bestandteil der Demokratie. Genau wie Kritik und Kontrolle zur Demokratie gehört, gehört sozusagen auch zur Demokratie die Möglichkeit der Opposition. Nun ist es so, dass nicht nur in Zeiten der Großen Koalition oft der Eindruck entsteht, dass diese Aufgabe zumindest in einigen Sachbereichen nicht adäquat erfüllt wird. Je mehr Fragen partei- und fraktionsübergreifend im Wege der außerhalb des Parlaments ausgehandelten Absprachen entschieden werden, desto weniger wird eine Opposition wahrnehmbar. In dieser Situation, das können bestimmte Politikfelder sein, können andere Dinge sein, in dieser Situation können die Instrumente der direkten Demokratie ein wirksames Heilmittel darstellen, wenn sie punktuell Alternativen formulieren und notfalls auch erzwingen, dort, wo zwischen den Parteien kein echter Wettbewerb mehr herrscht. Der Bürger schlüpft sozusagen in dieser Konstellation in die Rolle der Opposition und direkte Demokratie wird Oppositionsersatz. Ein Bundesland, in dem das besonders wichtig war, weil eine Partei über viele Jahrzehnte lang immer gewaltige Wahlsiege erzielt hat, ist das schon mehrfach erwähnte Bayern. Hans-Jochen Vogel hat mal gesagt, also Bayern ohne direkte Demokratie ist praktisch gar nicht vorstellbar. Ja? Denn die Schwäche der parlamentarischen Opposition musste kompensiert werden durch die Stärke der Möglichkeit der direkten Demokratie. Zwei Beispiele, damit das keine abstrakte Behauptung wird. Der letztlich im Landtag erzielte Kompromiss zur Einführung der christlichen Gemeinschaftsschule als Regelschule 1968 kam nur zustande, nachdem mehrere Volksbegehren die zuvor bestehende Blockade aufgelöst hatten, also die parteipolitische Blockade aufgelöst hatte. Und schon die bloße Drohung, zweites Beispiel, mit einem Volksbegehren brachte im Herbst 2004 die Zweidrittelmehrheit der CSU, das war nach dem großartigen Stoiber-Sieg, im Bayerischen Landtag dazu, einen offensichtlich wenig durchdachten Beschluss zur Einschränkung der Lernmittelfreiheit zu revidieren. Ja, da musste die SPD im Bayerischen Landtag nur sagen, wenn ihr das macht, dann initiieren wir ein Volksbegehren. Da war die Sache tot. Ja? Letzter Punkt, nachdem ich einen versucht habe, aber nicht unter Verschleierung meiner Position, sondern unter Offenlegung meiner Position, die Pro- und die Kontra-Argumente vorzustellen. Als letzter Punkt natürlich wieder mit B, Beschönigung. Beschönigung, damit meine ich den Punkt, dass weder die Gegner noch die Verfechter direkter Demokratie vor der Gefahr gefeit sind, den Gegenstand, den Lieblingsgegenstand sozusagen, sei es hier die repräsentative oder dort die direkte Demokratie, schön zu zeichnen. Derartige Beschönigungen nehmen auf Seiten der Kritiker der direkten Demokratie gern die Gestalt einer idealisierenden Überhöhung des Parlaments an. Auf der Seite der Befürworter der direkten Demokratie nehmen sie die Gestalt der Volksmythologisierung an. Zu jeder Form noch zwei, drei Sätze, dann sind meine 45 Minuten um. Es gibt insbesondere Entscheidungen einiger Landesverfassungsgerichte, die eben mit der direkten Demokratie deswegen befasst sind, weil es sie auf der Ebene des Grundgesetzes nicht gibt, die jeden Parlamentarier ins Schwärmen geraten lassen müssen. Denn es wird in diesen Entscheidungen ein ganz greller Kontrast zwischen der wunderbaren Institution der repräsentativen Demokratie und den drohenden Gefahren der direkten Demokratie gezeichnet. Besonders lyrisch, jetzt nenne ich es doch, der Thüringische Verfassungsgerichtshof in mehreren Entscheidungen. Ich könnte Ihnen jetzt lange Zitate bringen, ich beschränke mich auf eins. Nachdem zuerst skizziert worden ist, wie gefährlich direkte Demokratie eigentlich ist, heißt es: Dagegen schafft der besondere verfassungsrechtliche Status des Abgeordneten eine Distanz zwischen Eigeninteresse und Mandatspflichten. Diese Distanz des Parlamentsmitglieds zu populären und eigensüchtigen Interessen ist eine rechtsethische Leistung, die in allen Landesverfassungen der Bundesrepublik Deutschland ihren Niederschlag findet. Das ist völlig unangekränkelt von auch nur den fundamentalsten Einsichten der Politikwissenschaft, die eigentlich auch der Rechtswissenschaft nicht verborgen geblieben sind, aber den Thüringischen Verfassungsgerichtshof. Und es ignoriert im Grunde genommen alles, was modernen Parlamentsbetrieb ausmacht, nämlich die Zwänge, denen namentlich Parlamentarier der Regierungsfraktion ausgesetzt sind, wie sie etwa in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum europäischen Haftbefehl oder zum Vertrag von Lissabon dargelegt worden sind, entsprechende Kontrolldefizite, dass das Parlament seiner Aufgabe noch gar nicht nachkommt. Es ignoriert die vielfache Verlagerung von Kompetenzen auf informale Gremien, das gar nicht mehr im Parlament oder seinen Ausschüssen entschieden wird, sondern in anderen Gremien. Es ignoriert die tatsächlichen und gar nicht zu kritisierenden Mechanismen der Kompromissfindung, die nun mal sein muss in einer Demokratie, die aber auch nichts mit diesem Idealbild zu tun haben. Und es hat offenbar überhaupt noch nichts davon gehört, dass es Lobbyisten gibt. Also das nenne ich Parlamentsidealisierung und für die gibt es keinen Anlass. Dies muss nicht zur Parlamentarierbeschimpfung führen, davon bin ich absolut weit entfernt. Aber diese Stilisierung der repräsentativen Demokratie zu einer Idealform, die gemeinerweise von Formen direkter Demokratie in ihrer Schönheit beeinträchtigt werden könnte, die geht fehl. Man könnte Beispiele nennen, ich verzichte drauf. Der letzte Punkt, so verfehlt die verbreitete Volksphobie ist, die ein bisschen hinter den Warnungen vor der direkten Demokratie steht, so verfehlt wäre aber auch eine naive Volksmythologisierung. Formen direkter Demokratie sollten nicht mit der Aura der einzig wahren, quasi unverfälschten Artikulation des Volkswillens versehen werden. Der Rechtstheoretiker und Staatsrechtler Hans Kelsen hat in seiner Schrift vom Wesen und Wert der Demokratie 1929 von der im Grunde genommen religiös-metaphysischen Hypothese gesprochen, wonach, ich zitiere, das Volk und nur das Volk im Besitze der Wahrheit wäre und die Einsicht des Guten hätte. Das aber, so fährt Kelsen fort, das aber hieße an ein Gottesgnadentum des Volkes glauben, eine Zumutung, ebenso unmöglich wie jene, die das Gottesgnadentum eines Fürsten proklamiert. Ende des Zitats. Also glaube ich, am Schluss haben wir nüchtern zu konstatieren, dass das Volk irren kann, so wie ein von ihm gewähltes Parlament auch. Weder der eine noch der andere Akteur kann für sich reklamieren, stets im Besitze der Wahrheit zu sein. So bleibt nur der immer neue Kampf um das bessere Argument und die jeweilige Mehrheit, sei es die Mehrheit der Wähler oder der Abgeordneten, sei es die Mehrheit der Abstimmenden in einem Volksentscheid. Das Grundgesetz ist prinzipiell offen für beide Formen. Vielen Dank.
Professor Horst Dreyer, Rechtswissenschaftler aus Würzburg, erklärte uns diesmal die Vor- und Nachteile der repräsentativen und direkten Demokratie. Er sprach auf einer Konferenz des Zentrums für interdisziplinäre Forschung an der Universität Bielefeld. Sie fand am 1. Februar 2012 statt.
D-Radio Wissen. Hörsaal.